Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Gottes Wort zur Predigt an diesem Abend bilden drei Verse aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne uns dein lebendiges Wort an diesem Abend, dass es uns zu Herzen gehen und in unserem Leben Gestalt gewinnt. Amen. Liebe Geschwister, ein gelehrter und im Verständnis der Bibel sehr geübter Mann hat einmal über diese drei Verse des Markus-Evangeliums Folgendes geschrieben. Zitat: Sie enthalten die höchste Verkündigung von Jesus als dem Messias und von dem, was er den Seinen bedeutet. Zitat Ende. Es sind also drei Verse einem Brennglas gleich. Verse, die himmlische Wahrheit konzentriert auf den Punkt bringen. Jesus ist das wahre Brot für die, die ihm vertrauen. Er schenkt und erhält den Seinen das Leben. Jesus nimmt den Tod der Seinen auf sich und vergießt sein Blut, um Vergebung zu erwirken. Und Jesus teilt beides aus an die Schar seiner Jünger: Leben und Vergebung. In diesem wunderbaren Mahl, das er stiftet. Er gibt Kraft und Stärke für jeden Schritt auf dem Weg nach Hause. Er deckt den Tisch auf einer herrlich grünen Wiese, selbst an stürmischen Tagen. Er reicht das Brot, er füllt den Becher bis oben an und gibt ihn uns. Und in all dem schenkt er zugleich sich selbst und kommt den Seinen nah. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ja, der gelehrte Mann, er hatte und er hat immer noch recht. Diese Verse enthalten die höchste Verkündigung von Jesus als dem Messias, dem Retter und von dem, was er den Seinen bedeutet. Und deshalb stellen wir diese Worte mit Recht am grünen Donnerstag und immer wieder in die Mitte und nehmen sie uns hoffentlich auch stets aufs Neue zu Herzen. Bisweilen besteht bei so bekannten und konzentrierten Versen aber auch die Gefahr, dass wir mit den Jahren betriebsblind werden. Wir übersehen, wir überlesen, wir überhören dann etwas, was da zwar steht und gesagt wird, was wir aber in seiner Bedeutung und Tiefe gar nicht mehr wahrnehmen. Immer wenn das passiert, dann hilft es sehr, wenn jemand anderes, der es noch sieht und hört, uns darauf neu aufmerksam macht. Und so ist es mir im Blick auf diese Worte vor etwa 3 Wochen unverhofft ergangen. Und ich möchte dieses schöne Erlebnis heute mit euch teilen. Ich habe einen lieben Freund, Bruder und Gefährten in Hamburg. Mit dem schreibe ich mir immer wieder einmal und ich darf ihn und seine liebe Frau auch von Zeit zu Zeit besuchen. Das ist ein großes Geschenk. Dieser liebe Bruder, Freund und Weggefährte machte mich nun neulich auf einen anderen Bruder aufmerksam, der sich künstlerisch mit dem biblischen Wort und mit der dort zu entdeckenden Wahrheit auseinandersetzt. Ich hatte von diesem anderen Bruder schon gehört, aber noch nie persönlich mit ihm Kontakt gehabt. Doch nun war es soweit. Vermittelt durch meinen lieben Freund bekam ich eine Mail des Künstlers, die unter anderem auch das Bild enthielt, das er zum Abendmahl gemalt hatte und das auf unserem Gottesdienstblatt zu sehen ist. Dazu schrieb er mir Folgendes. Ich hatte in einem Reprint der Lutherbibel von 1534 bei den Einsetzungsworten gefunden, dass das Wort nehmet großgeschrieben ist, also in lauter Großbuchstaben gesetzt wurde. Warum bloß? Vielleicht war es Luther wichtig, dass Jesus die Jünger auffordert, nehmet, esset, das ist mein Leib. Ich empfinde diese Aufforderung Jesu durchaus als Imperativ, als Befehl. Jesus wollte ihre Beteiligung. Die Jünger folgten seiner Aufforderung und drückten damit aus, sie wollten unbedingt teilhaben an diesem Mahl ihres Herrn. So malte ich die Jünger mit ihren ausgestreckten Händen. Eine starke Geste dafür, dass die Jünger der Aufforderung Jesu folgen und nehmen wollen. Als ich die Mail gelesen hatte, ging ich gleich ans Regal und griff mir die Bibelausgaben von 1534 und 1545. Die erste und die letzte aus Luthers eigener Hand. Und tatsächlich, 1534 ist in 1. Korinther 11 das Wort nehmet ganz in Großbuchstaben geschrieben. Es springt einem förmlich ins Auge beim Betrachten der Seite. 1545 lässt Luther dann an den vier neutestamentlichen Stellen, die vom letzten Abendmahl Jesu berichten, die gesamten Einsetzungsworte Jesu in Großbuchstaben setzen. Aber 1534 ist es nur das Nehmet in 1. Korinther 11, dem vermutlich ältesten schriftlichen Bericht über das Abendmahl, das hervorgehoben wird. Interessant. Ein paar Tage später rief ich den Künstler an und wir unterhielten uns über seine Beobachtung, die zum Bilddetail wurde. Und seitdem ging mir das Wort nicht mehr aus dem Sinn. Wie konnte ich dieses Nehmet übersehen, überlesen, überhören, beziehungsweise für nebensächliches Beiwerk halten? Ich freute mich über diesen Anstoß, den die beiden Brüder da bei mir losgetreten hatten, und ich stellte mir drei Fragen. Erstens, warum ließ Luther das Wort nehmet 1534 in Großbuchstaben setzen? Zweitens, was drückt das Wort nehmet eigentlich in den Einsetzungsworten selbst aus? Und drittens, was bedeutet das für mich und für uns? Und das Erste, warum Luther das Wort nehmet in Großbuchstaben setzen ließ, lässt sich natürlich nicht direkt und klar beantworten. Wir können ihn ja nicht mehr fragen. Aber es lässt sich einigermaßen gut begründet vermuten, dass dieser Großdruck des Wortes gewiss nicht zufällig geschah, ist klar. In einer Chronik zum Leben Luthers lässt sich nämlich lesen, 6. August 1534, der Drucker Hans Luft erhält das kurfürstliche Privileg für den Druck der ersten Gesamtausgabe von Luthers Bibelübersetzung. Luther ist seit Beginn des Jahres vordringlich mit ihrer Drucklegung beschäftigt, da er alle Texte überarbeitet und mit neuen Randbemerkungen versieht. Das Nehmet dürfte also bewusst großgesetzt worden sein. Der Reformator hat sowas nämlich durchaus angegeben. Nur aus welchem Grund? Beim weiteren Durchblättern der Lutherchronik in den Jahren 1533 und 34 kommt mir eine Vermutung. Am 11. Dezember 1533 veröffentlichte Luther nämlich eine große Streitschrift zum Abendmahl mit dem Titel Von der Winkelmesse und Pfaffenwein. Und in den Streitigkeiten darüber in den folgenden Monaten verfasste er am 10. März 1534 außerdem noch einen erklärenden Brief von dem Buch der Winkelmessen an einen guten Freund. Das Thema beschäftigte ihn also fortwährend, während er die Bibelausgabe vorbereitete. In seiner Schrift beklagt Luther nun den damaligen Missbrauch in der katholischen Kirche, dass Priester Messen, also Abendmahlsfeier, ohne eine Gemeinde abhielten, nur für sich. Wir lassen es für den Augenblick einmal dahingestellt, ob das vielleicht in der katholischen Kirche heute durchaus auch noch geschehen kann, aber damals war es in jedem Fall so. Und Luther wehrt sich dagegen, er ärgert sich darüber, über diese Praxis, die er selbst als Mönch so lange geübt hat, und er schreibt unter anderem dazu: Die wesentliche Ordnung und Einsetzung Christi nehmen sie weg und machen eine eigene Ordnung. Nämlich Christus Ordnung und Meinung ist die, dass man das Sakrament reichen soll und von ihm predigen, den Glauben zu stärken. Diese Ordnung heben sie auf und kehren alles um. Sie behalten allein das Sakrament für sich einzeln und reichen es niemand. So schweigen sie still und predigen niemand, so stärken sie den Glauben keinem Christen. Punkt. Der Reformator betont also biblisch begründet, dass das Abendmahl eine Feier ist, die Christus seiner Gemeinde schenkt und nicht ein Privatvergnügen eines Einzelnen. Das Nehmet in den Einsetzungsworten weist deutlich darauf hin, dass Jesus selbst will, dass seine Jünger aktiv beteiligt sein sollen. Ich würde deshalb annehmen, dass Luther auf dem Hintergrund dieses Streites 1534 das Nehmet betont in Großbuchstaben setzen lässt. Aber zweitens, was drückt das Wort Nehmet eigentlich in den Einsetzungsworten selbst aus? Das griechische Verb, das hier gebraucht wird, kann aktiv und passiv verstanden werden. Es bedeutet sowohl nehmen, greifen, als auch empfangen, entgegennehmen. Und beides schwingt hier ja auch mit. Wir empfangen Brot und Wein aus Jesu Hand und in, mit und unter den beiden Gaben auch den Herrn selbst und sein Leben und seine Vergebung. Wir nehmen es aber auch entgegen. Unbeteiligt teilhaben geht nicht. Wir sind dabei. Wir stehen alle miteinander auf oder wir kommen zum Altar, wir strecken die Hand aus oder öffnen den Mund, um den Leib des Herrn in der Hostie zu uns zu nehmen. Wir ergreifen den Kelch, um zu trinken. Wir sind als Teil des Leibes Christi aktiv, wenn wir nehmen und empfangen. Ich denke, der Bruder aus Hamburg hat recht. Jesus will unsere Beteiligung. Und wenn wir seiner Aufforderung folgen und nehmen, dann essen und trinken wir und dann drücken wir damit aus, wir wollen unbedingt teilhaben an ihm, an Jesus und seinen großen Gaben. Unbeteiligt teilhaben geht nicht. Was bedeutet das drittens und letztens also für mich und für uns? Es bedeutet zum einen Wertschätzung und Annahme durch den Sohn Gottes. Jesus nimmt mich und dich ernst und wichtig. Er will uns aufmerksam und mit allen Sinnen bei sich und seiner guten Sache haben. Nehmet! Es bedeutet weiter auch, dass ich liebevoll dazu aufgeweckt werde, nicht länger passiv zu sein, sondern aktiv zu werden und mich auszustrecken nach meinem Heil, so wie die Jünger auf dem Bild mit ihren geöffneten Händen. Nehmet, ja, Und es bedeutet, von der Vereinzelung in die Gemeinschaft gestellt zu werden. Denn nehmet ist ja Plural und kein Singular. Ich empfinde es als sehr wertvoll, dass so unverhofft ein weiterer kleiner blinder Fleck in meinem Hören, Sehen und Verstehen zu heilen beginnt. Und ich kann so neu bewusst mit Abendmahl feiern. Ich muss es halt nur auch tun. Und du ebenso. Und wir sollen es ja, wenn wir Jesu Wort glauben. Nehmet, sagt er ja. Und bevor ich nun Amen sage und wir gleich nach Lied, Gebet und Lied das Abendmahl auch miteinander feiern, schließe ich mit zwei kleinen Entdeckungen, die mir nebenbei auch noch in die Hände gefallen sind. Die erste ist, ich glaube, es lohnt sich, über die Worte nehmen, geben, nehmen, wie sie beim Abendmahl vorkommen, noch weiter nachzusinnen. Was kann einem da alles an Gedanken kommen über das, was uns genommen und gegeben wird und was wir entgegennehmen dürfen? Und über das, was Jesus angenommen und hingegeben hat und nun zu nehmen würdig ist, und über manches mehr. Das zweite und letzte sind ein paar Worte Martin Luthers aus seiner Winkelmessenschrift. Mit denen will ich schließen, weil ich sie so schön finde. Bruder Martin schreibt: Gelobt sei Gott. In unseren Kirchen können wir einem Christen eine rechte christliche Abendmahlsfeier zeigen. Da tritt vor den Altar unser Pastor, Bischof oder Diener im Pfarramt, recht und redlich und öffentlich berufen, zuvor aber in der Taufe geweiht, gesalbt und geboren zum Priester Christi. Der singt und oder spricht öffentlich und deutlich die Ordnung Christi im Abendmahl eingesetzt, nimmt das Brot und den Wein, dankt, teilt's aus und gibt's in der Kraft der Worte Christi, das ist mein Leib, das ist mein Blut, solches tut. Er gibt's uns anderen, wie wir da sind und empfangen wollen. Und wir, besonders die, die das Sakrament nehmen wollen, knien oder stehen, neben, hinter, vor und um ihn her, Mann, Frau, Jung, Alt, Eltern, Kinder, wie Gott uns zusammenbringt, allesamt rechte, heilige Mitpriester, durch Christi Blut geheiligt und durch den Heiligen Geist gesalbt und geweiht in der Taufe. Und in solcher unserer angeborenen erblichen priesterlichen Ehre und Schmuck sind wir da und lassen unseren Pastor nicht für sich als für seine Person die Ordnung Christi sprechen, sondern er ist unser aller Mund. Und wir alle sprechen mit ihm und mit aufgerichtetem Glauben zu dem Lamm Gottes, das für uns ist und bei uns ist und uns speist mit seinem Leib und Blut. Ja, so sei es. Miteinander von Jesus empfangen und nehmen. Amen.